There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Eine Frage des Geschmacks. Der Falstaff Gourmet-Podcast.
Liebe Falstaff-Podcast-ZuhörerInnen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich immer ganz besonders, wenn ich einen neuen Gast da habe. Und ich war auch schon zu Gast bei ihm in seinem Restaurant. Und ja, bevor wir jetzt da lang herumreden, herzlich willkommen, Alexandru Simon.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Du bist der Chefkoch, der Profi, das Talent, das im Restaurant Glasswing, im der Amaurus Vienna Hotel, das neu eröffnet hat, die Kochlöffel schwingt und da wirklich hervorragende kreative Köstlichkeiten auf die Teller zaubert. Bevor wir mal so zu dieser ganzen, wie du die Gerichte komponierst und so weiter, über das Ganze reden, fangen wir mal an, wie kam denn überhaupt die Idee, dass du Koch werden willst oder diese Leidenschaft und jetzt, wie man ja auch sehen kann, dieses absolute feine Arbeiten am Teller?
Das ist eigentlich relativ unspannend.
So gesehen.
Also meine Eltern haben schon immer gerne viel und gut zu Hause gekocht. Also das war, glaube ich, bei uns in der Familie gang und gäbe. Angefangen mit meinen Eltern, dann die Großeltern, wo eben sehr, sehr gute Produkte immer gegeben hat. Also eben, es wurden Schweine geschlachtet, Händel und. Wir hatten uns eigenes Gemüse, eigene Eier etc. Wir hatten relativ viel rundum. Aber zu diesem Zeitpunkt wusste ich ja nicht, das alles zu schätzen. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass mich das irgendwie inspiriert hat oder so, weil das hat alles nicht getan. Allerdings, wir haben immer gut gegessen. Und ja, nachdem ich nach Österreich gekommen bin und in die Schule gegangen bin, haben mich dann irgendwann ein bisschen umorientieren wollen. Wollte mal was Neues machen und über allem etwas, was ich gar nicht kann oder was mir so gar nicht gelegen ist. Und das waren in dem Sinne, ehrlich gesagt, handwerkliche Sachen. Also ich war überhaupt nicht der Handwerker. Dann habe ich mich mal entschlossen, in ein Hotel quasi schnuppern zu gehen und mir mal anschauen, wie das halt so ist. Und die Atmosphäre dort war das, was mich eigentlich so sofort gecatcht hat. Ne? Also man wollte irgendwie Teil davon sein. Schön war es nicht und der Umgang war nicht cool und so weiter.
Yeah.
Aber die Atmosphäre, die da in der Küche so geherrscht hat, das hat mich angezogen. Und dann habe ich vorgenommen, mal das zu lernen, das gut zu können. Und so ist eigentlich die Liebe zu Kochen entstanden. Also das kam eher so währenddessen und nicht irgendwie davor. Also ich bin jetzt nicht ein passionierter Koch zu Hause oder ähnliches. Mein allererster Gericht war komplett furchtbar. Meine Eltern haben es aber mir zuliebe gegessen und haben gesagt, das war top. Aber das war ja auch nicht Spektakuläres. Ich glaube, ich habe mal im Fernsehen einen Koch, der seine Art Wok-Gemüse gekocht hat. Ne?
Ja, es war. könnte ja gut schmecken.
Könnte gut schmecken, klingt auch relativ einfach. Ich wollte es um sich perfekt hinstellen und haben mir, glaube ich, ungefähr 2 Stunden Zeit genommen, das Gemüse in perfektes Julienne zu schneiden, so wie er es auch gemacht hat. Bei ihm hat es 10 Minuten gedauert, bei mir rund 2 Stunden. Dann alle Vorbereitungen getroffen, alle Soßen eingekauft, die da notwendig sind, vielleicht zu viele Soßen. Und dann habe ich das alles zu Tode gekocht und dann ist einen schönen Schleim rausgekommen. Aber meine Eltern mit den schönen Essen überrascht, oder? Ja, es war offensichtlich komplett überwürzt und schleimig und nicht cool.
Also. Das ist gut, weil also ich kann so 100% sagen, es schmeckt jetzt definitiv anders. Weil eben wie gesagt, ich durfte schon bei dir essen und deine Gerichte genießen und es ist einfach großartig. Ganz kurz, du hast gesagt, du bist nach Wien oder nach Österreich gekommen.
Ja.
Das heißt, du bist gebürtig aus
Also geboren, das ist ein bisschen kompliziert. Geboren bin ich in Frankreich. Da haben wir einige Jahre mit meinen Eltern zusammen gelebt. Dann bin ich zu den Großeltern gezogen nach Rumänien mit 4. Dann habe ich weitere 10 Jahre in Rumänien verbracht. Dann bin ich nach Österreich gekommen, wo ich zuallererst in Niederösterreich gelebt habe. Da bin ich auch in die Schule gegangen. Und dann erst einige Jahre später nach Wien mit vielen Zwischenstationen, einer der längsten so gesehen in der Schweiz.
Und würdest du dann sagen, hat dich das irgendwie auch geprägt in deinem Schaffen in der Küche, dass du diese ganzen Einflüsse, der ja doch irgendwie dann auch mitnimmst?
Definitiv, definitiv. Also das Mindset, das ein Koch hat, jetzt nicht nur was Kulinarik anbelangt, sondern im Allgemeinen, wie ein Mensch denkt, beeinflusst dein Kochen oder deine Art und Weise in der Küche zu sein. Und so wie ich in verschiedene Länder gelebt habe, also wirklich gelebt habe, nicht nur gearbeitet oder Saison oder wie auch immer, das hat mich schon sehr, sehr stark beeinflusst, wie ich heutzutage bin, wie ich die Küche führe, welche Art Gerichte auf der Karte sind und auf was sie alle so bezogen sind oder woher die Inspiration kommt in dem Sinne.
Mhm. Und wie schaut es dann aus? Also wie würdest du jetzt deine Küchenlinie oder deinen Kochstil dann beschreiben? Also du hast so viele Einflüsse, du probierst gerne was aus. Ich werde nachher ein paar Beispiele nennen in der Kombination. Also ich kann es auch jetzt gleich mal vorwegnehmen. Beinbergstecken mit Kalbsbries. Also das ist ja eine Kombination, die man jetzt nicht so erwartet. Ich war sehr überrascht und es hat großartig geschmeckt. Aber wie würdest du jetzt generell sagen, ist dein Küchenstil oder wie kochst du? Worauf legst du auch Wert? Was sind die wichtigsten Punkte?
Also auch wenn manche Sachen sich ein bisschen ausgefallen anhören, sehen sie für mich meistens gar nicht. Und ich bin auch nicht so der Mensch, der viel ausprobiert oder wie auch immer, sondern ich gehe die Sachen schon sehr, sehr bewusst an, also analysiere die Konsistenz, die Textur, diese Geschmacksbild und. Und dann stelle ich die Sachen zusammen. Worauf ich so ein bisschen achte, ist, dass es nicht langweilig ist, dass es nicht das 10. Mal ist, wo ich dasselbe Gericht esse, in eine andere Facette, in dem Sinne ein bisschen anders angerichtet und. Kalbsbris und Weinbergschnecken war eigentlich nicht so sehr wegen Geschmack, sondern um die Texturen zu akzentuieren von beiden in dem Fall, weil die schon sehr besonders sind in dem Sinne. Also es ist jetzt nicht das gewöhnliche Fleisch und sogar auch nicht das gewöhnliche Weichtier, die Weinbergschnecke. Und beide zusammen harmonieren einfach sehr, sehr gut und ergänzen sich sehr, sehr gut. Und offensichtlich ist es eine typisch wienerische Sache, also aus Wien. Ja. Wien in der Rheinküche, Österreich im Allgemeinen viel in der Rheinküche, Weinbergschnecken von Gugelmugg, hat sich einfach sehr, sehr gut ergeben.
Aber wie stellen wir so ein Rezept zusammen? Also lass uns teilhaben. Wie kreierst du so ein Rezept? Woher nimmst du die Idee? Probierst du das aus? Hast du eine Vision im Kopf? Wie schaut das aus, so eine Konstellation? Was irgendwie so eine kreative
Sehr, sehr unterschiedlich. Manchmal ein sehr langwieriger Prozess und manchmal ist es sehr, sehr kurz. Also die meisten guten Ideen, also die wirklich auf der Karte landen, die entstehen irgendwann um 2, 3 in der Nacht im Bett. Also man geht schlafen und das Gehirn will aber nicht unbedingt schlafen gehen. Und dann habe ich eben diese Angewohnheit, den Notizblock neben mir zu haben, weil es einfach out of nowhere einfach gute Ideen auf einmal entstehen. Und die muss ich jetzt habe ich mittlerweile gelernt, früher habe ich das nicht gemacht, die muss man sofort runterschreiben, weil am nächsten Tag gehe ich diese ganze Idee durch oder diese Faden mindestens, dann kommt man immer wieder auf neue Sachen drauf. Das andere ist offensichtlich das, was wir zu Hause kochen. Also wir versuchen uns ein Portfolio zu Hause aufzubauen, im Sinne von Rezepturen und Gerichte. Und wir probieren da auch mal was Neues aus oder wir vermissen mal etwas, zum Beispiel, wo wir nicht im Urlaub waren oder dies und das, sondern versuchen wir quasi den Urlaub mal zu uns nach Hause zu bringen. Und so entsteht zum Beispiel ein Gericht wie Kaisergranat.
Mhm.
Also verschiedene Arten und Weisen. Und
ist ja dein einer der Signature Dishes, oder?
Genau, das
Café,
ein Cafiol Panna Cotta und ein Vadovan Hollandaise.
Das entsteht zu Hause.
Das ist ein Gericht, das zu Hause entstanden ist, tatsächlich. Es war so, meine Frau und ich, wir gehen sehr, sehr gerne essen und so oft wie möglich eigentlich. Während dem Lockdown war das erste Mal, dass wir unser Hobby oder wie auch immer nicht nachgehen konnten. Und dann zu Hause eingesperrt, wir wären gern, sagen wir mal, im Urlaub. Yeah. Und dann will man aber irgendwie so am Meer und dann will man irgendwie so ein bisschen weiter weg, dass man ein bisschen abschalten kann und, und. Und dann habe ich eben einen Kaisergranat gekauft, weil Meer. Mhm. Und dann wollte ich das irgendwie so im Nahosten bringen oder ein bisschen exotischer machen. Und dann habe ich einen sehr groben Entwurf dieses Gericht zu Hause gekocht, offensichtlich nicht, wie man es jetzt auf dem Teller kennt, mit der Badewanne und das kombiniert und dann und ein Kaffee und Couscous. Naja, es hat uns beide überzeugt. Yeah. Und dann habe ich es eben immer verbessert, bis es irgendwann mal wirklich Struktur bekommen hat und auf dem Teller gelandet ist. Es sieht jetzt sehr, sehr einfach aus, was mir auch sehr wichtig ist, dass die Gerichte einfach wirken, zumindest auf dem Teller. Und es ist aber auf jeden Fall eine sehr gute Geschmackrichtung.
Also es wird einfach aussehen, ist jetzt echt hin. Also ich weiß zu 100%, dass sicher sehr, sehr viele Leute nicht machen. Es sind halt einfach, es sind so gleich, also drei Bestandteile sozusagen. Ja. Ja, also von dem her minimalistisch, aber es ist allein die Konsistenz, auf das du auch da sehr Wert legst mit den Schnecken und dem Kalbsfriss und da ja dann auch irgendwie, also das sieht man schon und da ist echt ein Können, also ein Know-how und eben viel Liebe dahinter.
Auf jeden Fall. Ein kleiner Twist haben wir in dem Sinne eingebaut, dass ich damals in der groben Version nicht hatte, war eben dieses Temperaturspiel, quasi diese Kaffee und Panna Cotta recht kalt zu servieren, Kaisergranat eigentlich höchstens lauwarm, weil der nur für ein paar Sekunden angegrillt wird und dann mit der Schärfe von der Hollandaise ein bisschen gespielt, so dass einem eigentlich so vorkommt, dass man ein warmes Gericht isst, obwohl eigentlich alles auf dem Teller kalt ist. Und am Anfang fällt es einem nicht auf. Man isst es so, das schmeckt gut und sowieso auch immer das gut schmeckt, aber schmeckt gut. Und wenn man dann den Gast erzählt, eigentlich war das Gericht komplett kalt, dann ist man nochmals ein bisschen, aha, wirklich.
Aber somit hast du eigentlich auch die Frage schon beantwortet, dass du zu Hause auch kochst. Also du bist nicht immer kochmüde und sagst dann zu Hause, außer wenn du jetzt essen gehst, was ihr ja gerne macht, aber ansonsten stehst du da auch gern hinterm Herd.
Immer. Also eigentlich immer, bis auf ein paar Gerichte, die meine Frau bisher perfektioniert hat und da übernimmt sie einfach. Also wir haben da schon eine strikte Aufteilung, wer also, kocht.
Also was ist das für Gericht zum Beispiel?
Also, Sauce Bolognese darf ich grundsätzlich nicht machen. Serviettenknödel darf ich nicht machen. Das macht es einfach besser und wir bleiben dabei. Also, das sind so ein paar Sachen, die kann sie wahnsinnig gut. Offensichtlich, ich denke, wenn man jahrelang zuschaut, wie jemand kocht, nimmt man auch einiges mit. Das hat sie auf jeden Fall. Ihr macht es genauso viel Spaß wie mir. Und ja, Zusammenkochen funktioniert eher wenig, weil wir eine relativ oder zu kleine Küche für zwei Personen haben, aber abwechselnd oder Komponentenaufteilung sozusagen, das kocht sie, das koche ich, funktioniert sehr, sehr gut. Und nein, kochmüde bin ich auch nicht. Ich mache das sehr, sehr gerne an der ersten Stelle für meine Familie und Freunde und deswegen bin ich eigentlich auch Koch geworden, oder? Mhm. Ich wollte ein gutes Produkt haben, ein gutes Produkt selbst essen und danach andere Leute irgendwie eine Freude machen damit schlussendlich und nicht irgendein großartiger Koch im Restaurant werden. Das war nicht so mein Plan. Es war, ich kann Leute am Abend einladen zu uns, wir kochen uns was Gutes, haben einen schönen Abend, gute Flasche Wein. Das war mein Ziel. Dass es ein bisschen weitergegangen ist, es ist reiner Zufall.
Und schön. Du und sag, du hast jetzt erst gerade angezählt, du bist ja auch in ein Hotel gekommen und hast ein bisschen da quasi die da irgendwie so reinschnuppern wollen und bist ja dann auch irgendwie so zu dem Kochen gekommen und so. Würdest du sagen, ist es ein Unterschied, das ist jetzt echt eine ganz normale Frage, ist es ein Unterschied zwischen einer Hotelküche oder einem Hotelrestaurant oder und einem, unter Anführungszeichen, normalen, also einem Nicht-Hotelrestaurant, oder gibt es das gar nicht mehr, weil ja quasi das sich losgelöst hat von diesem Hotelrestaurant, bedeutet nur Hotelgäste? Oder ist das schon, oder merkt man da einen Unterschied, auch in der Arbeit oder mit den Gästen? Würde mich interessieren, weil wenn man ein Lokal hat, das sich in eine Jahre wird, wo du nur fürs Lokal
ich verstehe. Ich kann da auch ich kann das auch relativ gut beantworten. Es hängt meistens mit Hotelgröße zusammen. Ja. In dem Sinne, also je größer das Hotel, desto mehr Hotelrestaurant, desto kleiner spürt man dann eben diesen Unterschied zwischen Hotelrestaurant und Restaurant nicht mehr. Also in unserem Fall zum Beispiel ist es ein reines Restaurant, auch wenn wir in derselben Gebäude sind. Aber wir haben jetzt mit dem Hotel relativ wenig zu tun. Warum? Weil wir da keine großartigen Konferenzen haben, Seminare und wie auch immer. Das mache ich auch ungern. Deswegen arbeiten wir auch in einem kleinen Leon Chateau, in einem Boutique-Hotel, weil sich das auf uns nicht so stark auswirkt, wie zum Beispiel in einem Grand Hotel, wo man viele Veranstaltungen nebenbei macht, wo man ein Gourmet-Restaurant hat, wo man viel Room-Service und. Das haben wir alles nicht. Von dem her ist sowohl für uns als Küche und Servicepersonal, es fühlt sich genauso an wie in einem normalen Restaurant oder in einer Pizzeria oder wie auch immer zu arbeiten. Also es macht von dem her keinen Unterschied. Mhm. Für den Gast denke ich, dass mittlerweile auch nicht mehr so ein Unterschied darzustellen ist im Sinne von Hotel, Restaurant, man erwartet ein Halbpension-Menü. Ich glaube, das gibt es noch in den Skigebieten und ein bisschen außerhalb am Land, aber in den Städten und den größeren Städten überhaupt glaube ich nicht, dass da irgendein Unterschied noch zu spüren ist.
Es ist ja auch bei euch im Restaurant ist es ja auch so, dass man in die Küche reinsehen kann. Also man kann euch da auch durchaus zusehen. Und ein ganz lustiger Aspekt, an den ich mich noch erinnere, abgesehen von den großartigen Geschmäckern, war, dass ihr das Brot nicht am Anfang serviert.
Genau.
Es kommt mittendrin.
Genau.
Also das Gedeck sozusagen.
Genau, wir servieren unseren Brotgang erst nach der zweiten Vorspeise und nach dem Zwischengang sozusagen, weil, so wie man es von jedem von uns kennt, glaube ich, wenn man hungrig in ein Restaurant eingeht und man kriegt ein Glas Champagner, der ist ja meistens kalt, ich habe einen Hunger, dann stürzt man sich sofort auf Brot und Butter.
Ja.
Und der sagt, der tut das nicht, der lügt. Also ganz ehrlich, wenn das Brot warm ist, frisch und irgendetwas Nettes zum Dippen gibt, sei es ein Aufstrich oder ein Brot, jeder stürzt sich drauf und ja, da haben wir den Korb ja schon zusammen gegessen. Prinzipiell lässig, ja. Aber wir haben davor, also quasi bis zu diesem Brotgang, noch zahlreiche Ames, Bushes, Snacks und wie auch immer. Und danach noch eine sehr, sehr delikate Vorspeise und dann ein Zwischengang. Und diese Überlegungen und diese Prozesse, von denen wir vorhin gesprochen haben, quasi eine Speise darzustellen, sowohl geschmacklich als auch texturell, zumindest mal für mich perfekt zusammen, das dauert sehr lange. Und dann würde jemand dann diese Speise quasi mit irgendeiner anderen Zutat die ganze Zeit infizieren, den ich ja dann nicht mit einberechnet habe. In dem Fall Brot und Butter. Mhm. Es wäre nur irgendwie schade, wenn man so einen delikaten Wolfsbarsch, der in einem Dashi-Sud schwimmt, dann quasi Brot und Butter dazu servieren würde. Und ich kann den Gast wiederum nicht irgendwie abhalten davon, dass er jetzt kein Brot zu dem Gericht ist, weil wenn es auf dem Tisch ist, genau. Deswegen haben wir uns entschieden, nach den ersten zwei Gänge, die meistens eben kalt sind oder ein Zwischending zwischen kalt und warm, das Brot zu servieren. Und zum anderen ist es auch so, dass wir das Brot selbst machen, die Butter selbst machen, alles selber machen und wir servieren das tatsächlich auch als Gang. Also es ist eine Wertschätzung quasi gegenüber diesen Brotteller, den wir hinstellen. Es soll auch so zelebriert werden.
Ist es so, ich meine, ihr habt es natürlich so ewig lang geöffnet, aber doch schon ein bisschen, ihr habt schon einige Gäste, durften euch schon testen und wirklich das hervorragende das Menü essen. Ist es Verwunderung, dass zum Beispiel, dass der Gang da serviert wird oder wird das gar nicht so thematisiert, sondern es wird so mit großen Augen und Begeisterung angenommen oder wird da schon nachgefragt?
Ehrlich gesagt ist bisher noch nie vorgekommen, dass jemand gefragt hat, wann wir Brot und Butter servieren.
Lustig.
Mhm. Es kann auch daran liegen, dass bei uns auf der Menükarte das Brotbrechen nach dem Kaisergranat quasi angeschrieben ist. Ansonsten ist lustig. Bisher noch nichts gekommen. Mhm. Demher alles glücklich.
Du hast jetzt erst gerade auch gesagt, dass du ja dann doch so herumtüftelst und eben wie beim Kaisergranat, dass man da so das Ganze ein bisschen länger entwickelt. Passiert es auch mal, oder es ist wahrscheinlich schon irgendwann mal passiert, dass irgendwas mal nicht gelingt.
Ja.
Wie gehst du dann damit um? Probierst du es dann so lange, bis es geht? Oder bist du da dann so ehrgeizig, dass du das dann doch willst? Oder wie schaut das aus, wenn es mal so, und das wird ganz selten vorkommen, aber falls mal was nicht so will, wie es um 2 Uhr früh der Kopf sagt?
Nein, tatsächlich kommt es ab und zu vor, dass man eine Idee hat, die meistens in der Umsetzung, also da gibt es sehr gute Ideen, die einfach nicht umsetzbar sind. Ich glaube, das ist in jeder Branche so, in jedem Field. Es ist egal, was man macht. Es gibt die Idee, die man vielleicht nicht ganz umsetzen kann aus verschiedenen Gründen. Sei es personell nicht gut genug aufgestellt oder wir haben die technischen Voraussetzungen nicht oder einfach die Geschmäcker haben mal nicht zusammengepasst oder wie auch immer. Und in dem Fall tue ich die Sachen nicht forcieren, weil das, was forciert ist auf dem Teller, das merkt und spürt der Gast schlussendlich. Deswegen lassen wir die Idee, wir schreiben alles runter und früher oder später wird uns sicher irgendwann mal etwas einfallen, womit wir vielleicht neu starten können.
Mhm. Und wie schaut das Ganze jetzt aus? Also wenn jetzt alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt da beim Falstaff-Podcast mit dabei sind, wenn die jetzt zu dir kommen oder zu euch ins Classroom, wie schaut das aus? Es gibt eine Karte, also es gibt ein Menü, die wechselt regelmäßig, Signature Dishes gibt es aber immer, oder wie wird das Ganze jetzt, erst wo es endlich losgeht, sozusagen, wenn ihr die aufgemacht habt, wie schaut das aus?
Also wir bieten 2 verschiedene Sachen an. Zu einem ist ein 7-Gang-Tasting-Menü und zum anderen haben wir unsere à la carte-Karte. Die à la carte-Karte bleibt so gesehen recht beständig, sodass man auch nach ein paar Monaten zurückkommen kann, sagen wir, da habe ich jetzt ein gutes Donnerland Lamm gegessen, das hätte ich gerne wieder. Offensichtlich kann sein, dass sich da was an der Beilage saisonell bedingt was geändert hat. Allerdings versuchen wir, gewisse Bestandteile der Karte also langfristig zu haben. Mhm. Im 7-Gang-Menü, da ändert sich einfach immer etwas. Also da arbeiten wir nur nach Saison und nur nach Produktverfügbarkeit. Dementsprechend, je nachdem, was es verfügbar ist, im Jetzt, das gibt es auch auf der Karte. Bedeutet, manche Gerichte werden alle 2 Wochen geändert oder zumindest angepasst. Und ja, das Signaturtisch bleibt jetzt mal eine Zeit lang im Menü und wird mit der Zeit dann auch im à la carte wandern.
Ich habe schon so vielen von diesen, und ich bin jetzt, muss ich gestehen, nicht so der Schnecken- oder Kalbsbries-Fan und ich war so begeistert davon und ich habe schon so vielen davon erzählt, dass ich jetzt, das muss unbedingt ganz, ganz lange da bleiben, weil es ist einfach, man muss das probieren, diese Konsistenz und das, und ich muss ja gestehen, am Anfang, ich habe ja geglaubt, das schaut, ich habe dir das glaube ich auch damals gesagt, das hat ausgeschaut wie ein, also ich dachte, das ist sowas Helles unten, das ist ein Kartoffelpüree und drauf ist ein Fleischleiberl.
Genau.
Und da kam ich mit der Info und es war so, wie, was? Also das bitte unbedingt, das muss man unbedingt probieren. Und natürlich den Kaisergranat, ich meine, mit dem Panna Cotta, da kann man sich reinlegen.
Es war tatsächlich, beziehungsweise es ist oft so, wenn man Innereien verarbeitet, geht man ein gewisses Risiko ein, weil viele Leute noch immer Angst davon haben, was ist, wenn mir das nicht schmeckt, das bestelle ich ja lieber nicht, das sieht ein bisschen komisch aus, das ist jetzt nicht wie ein Filetsteak oder wie auch immer. Man soll einfach ausprobieren, weil auch wenn mir heute keine Pilze schmecken, kann sein, dass in 2 Jahren das ändert, also es ist bei jedem von uns so. Innereien sind nicht schlimm, wenn richtig gekocht, die haben keinen gewissen Geruch, von dem Menschen oft Angst haben. Das ist genauso beim Lamm. Man soll einfach immer wieder etwas Neues probieren.
Ausprobieren. Gibt es irgendwas, was du nicht so gerne isst?
Eigentlich fällt mir nichts ein, dazu werde ich das
sagen. Richtige Antwort.
Ich esse wirklich gerne alles und würde auch alles probieren. Es gibt offensichtlich gewisse Trends und komische Sachen, die, wo ich auch selbst ein bisschen Angst hätte. Also wenn man so liest, im asiatischen Raum gibt es mittlerweile Sushi aus Hühnchen, also Händelbrust-Sushi quasi.
Aber das muss man nicht unbedingt machen.
Muss man nicht. Ich meine, ich weiß, wie rohe Hühnerfleisch schmeckt, habe ich auch schon mal probiert, aber dass ich jetzt extra ein Sushi esse mit rohen Händel, ist vielleicht auch nicht ganz notwendig.
Wow, okay. Na gut, das müssen wir nicht ausprobieren. Ja. ich könnte mich noch Stunden mit dir unterhalten. Am gescheitesten ist es, man kommt zu dir und lässt sich von dir sozusagen verführen zum guten Essen. Ganz kurz noch, Muttertag steht an, deine Frau ist eine hervorragende Köchin, hast du gesagt, die Liebe geht durch den Magen bei euch, also ihr teilt euch das auch auf.
Definitiv.
Wie wird es am Muttertag sein? Wird sie bekocht, wird sie ausgeführt? Du hast doch Kinder, helfen die mit oder wie klein sind die?
Mein Sohn ist jetzt 2,5.
Gut, der hilft nicht mit.
Er hilft schon mit, tatsächlich.
Wow, okay.
Also es gibt so Kleinigkeiten, die er ganz schön gut beherrscht. Also wir haben gestern schälen gelernt in dem Sinne. Er hat schon seine ersten Karotten geschält. Er hilft mir auch, wenn wir Pizza zu Hause machen.
Wow.
Also sprich, ich mache den Teig, er breitet ein bisschen mit aus und verlegt die Pizzen. Von dem her wird er schon relativ früh eingesetzt. Aber es macht ihm auch wahnsinnig viel Spaß. Ja, Muttertag bei uns ist relativ einfach. Meine Frau darf ausschlafen, ich stehe auf, bereite ein Frühstück vor, danach ein Mittagessen, ein Abendessen, gehe dann zu meinem Sohn ein bisschen raus. Sie hat ein bisschen Zeit für sich selbst, kann sich für den Dinner quasi herrichten und mehr ist dann nicht.
Aber es klingt hervorragend, also, klingt super, sehr gemütlich.
Ja.
Und vor allem, wenn man weiß, wie du kochst, Frühstück, Mittag und Abendessen, dann ist man echt, das kann man sich sehr glücklich schätzen. Ich sage vielen lieben Dank. Wir kommen auf jeden Fall, also ich komme auf jeden Fall vorbei. Ich habe nämlich jetzt auch schon mit 2 Personen geredet, eben unter anderem wegen der diversen Signature Dishes. Ich sage vielen herzlichen Dank. Alles Liebe für die Eröffnungsphase und für die weiteren Monate. Und ich bin gespannt auf die vielen Auszeichnungen, die es regnen wird.
Ja, hoffentlich. Vielen, vielen Dank für die Einladung und ja, es hat mehr Spaß gemacht, als ich geglaubt habe.
Freut mich.
Alle Infos und Folgen findet ihr auf falstaff.com/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.